Ja, schönen guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute bei euch sein können. Ich soll auch ganz herzliche Grüße aus unserer Heimatgemeinde ausrichten in Ottobeuren. Wir treffen uns momentan in zwei Schichten, weil wir keinen so einen schönen großen Raum haben wie ihr. Und die zweite Schicht fängt in ungefähr 8 Minuten an. Neulich, als ich in der Mittagspause so spazieren gegangen bin, da sah ich von Weitem einen Mann laufen und ich war mir sicher, das ist der Jürgen, unser Betriebsratsvorsitzender. Und da bin ich irgendwie näher gekommen und es war ein ganz anderer Mann. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, du siehst jemand oder hörst etwas oder liest von irgendwas und es erinnert dich an eine bestimmte Person. Mir ging es so, als ich die Sprüche gelesen habe, das Buch der Sprüche, sie haben mich immer wieder an den Herrn Jesus erinnert. Vielleicht denkst du über das Buch der Sprüche, naja, das ist ja schon so eine Sammlung von Weisheitssprüchen, alles ein bisschen durcheinander gewürfelt, oder? Besonders ab Kapitel 10. Ein Vers kommt nach dem anderen und die scheinen irgendwie, meistens zumindest, geil so miteinander zusammenzuhängen, oder? Mir kommt es manchmal so vor, als ob da jemand Kalenderblätter genommen hätte, ja, vor ein paar tausend Jahren und jeden Tag so eins genommen und da ist ja jeden Tag ein anderes Thema dran, ein Vers, ein Spruch, etwas zum Nachdenken und hat es dann veröffentlicht. Salomo und andere. Und ich habe mal die Mühe gemacht und habe gedacht, ja, das Durcheinander, das möchte ich mal zumindest für mich ein bisschen ordnen und habe dann, so geht man halt vor als Diplom-Ingenieur, ja, alles in Excel exportiert, jeder Vers eine Zeile, in der zweiten Spalte dann das Thema immer hingeschrieben und dann alles so geordnet. Und so kann man vorgehen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist schon sehr wissenschaftlich, was ich da so mache, ja. Jetzt habe ich es zwar schön geordnet, aber ich glaube, ich habe das Wichtigste vergessen. Das Wichtigste aus den Augen verloren, nämlich den Herrn Jesus. Für die meisten Christen, und es ist auch richtig so, ist das Buch der Sprüche eine Art Ratgeber. Ja, könnte man vielleicht unter Amazon Ratgeberliteratur, da kommt vielleicht das Buch der Sprüche, weiß ich nicht genau. Und tatsächlich in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 heißt es, dass die Schrift ja auch nützlich ist zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Aber die Sprüche sind auch ein Buch über die Weisheit selbst. Und interessanterweise, die Weisheit, wenn sie sich so selber vorstellt im Buch der Sprüche, und es kommt mehrmals vor, es gibt 4 Gedichte zum Beispiel, über die Weisheit, sie hat erstaunliche Parallelen zur Person des Herrn Jesus Christus. Und ein ganz bekannter Abschnitt, den werden wir jetzt nicht gemeinsam anschauen, aber er steht in Kapitel 8, da wird uns die Weisheit vorgestellt, und wenn man das so liest, denkt man, hier wird Jesus Christus beschrieben. Es ist nicht Jesus, der beschrieben wird, sondern die Weisheit, aber man denkt, man hat Jesus vor sich. In den Sprüchen gibt es keine direkten Prophezeiungen auf den kommenden Messias. Und doch sagt der Herr Jesus einmal im Johannes Kapitel 5, Vers 39, in Bezug auf die Heilige Schrift, die damals schon verfügbar war, das Alte Testament, die Schriften, sie sind es, die von mir reden, die von mir zeugen. Jetzt fragen wir uns vielleicht, inwieweit zeugen denn die Sprüche vom Herrn Jesus? Wenn es keine Prophezeiungen gibt, keine direkten Hinweise auf den kommenden Messias? Na, vielleicht deswegen, weil der Herr Jesus der Einzige war, der jemals auf dieser Welt gelebt hat, der all diese vollkommenen Ratschläge, die wir im Buch der Sprüche sehen, in perfekter Weise ausgelebt hat, oder? Also keiner hat all das umgesetzt in vollkommener Weise, was im Buch der Sprüche oder im Rest der Schrift natürlich auch steht, nur der Herr Jesus. Und das ist etwas, wo wir dann schließen können, na klar, wenn wir denn die Sprüche lesen, werden wir immer wieder an ihn erinnert, weil wir sagen, das hat der Herr Jesus gemacht. Und das ist der erste Aspekt, den wir heute Morgen anhand einiger Verse anschauen wollen. Aber es gibt noch einen zweiten, nämlich wir sollen den Herrn Jesus nachahmen in dem, was er gemacht hat. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6, wir sind schuldig, selbst auch so zu wandeln oder zu leben, wie auch der Herr Jesus gelebt hat. Und das können wir tun, wenn wir ausgestattet sind mit seiner Weisheit und mit seiner Kraft. Also, wir schauen jetzt ein paar Verse an und vielleicht denkt ihr, das ist ja ein richtiger Blumenstrauß von verschiedenen Themen, aber, Entschuldigung, das sind die Sprüche, ja. Da gibt's einfach ganz viele Themen, wo eins nach dem anderen kommt, aber der gemeinsame Nenner ist, all diese Verse erinnern uns an den Herrn Jesus. Schlag bitte auf Sprüche Kapitel 1, Vers 5. Und das ist unser erster Punkt. Der Herr Jesus, er nahm zu an Weisheit. In Sprüche 1, Vers 5. Da heißt es nämlich, der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat. Der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat. Den Evangelien lesen wir ja nur sehr wenig über die Kindheit des Herrn Jesus. Also jetzt feiern wir dann Weihnachten, das ist klar, diese Geschichte kennen wir. Aber da gibt's noch ein weiteres Ereignis, über das uns berichtet wird. Wer von euch kann das sagen? Das wisst ihr alle, müsst ihr euch nur trauen. Jesus im Tempel, wie alt war Jesus? 12 Jahre alt. Und da finden wir ihn zusammen mit den Schriftgelehrten, also denen, die eigentlich damals die Theologen schlechthin waren, mitten unter den Gesetzeslehrern. Er hört ihnen zu und er stellte Fragen. Und das bringt uns zu einem ganz interessanten Punkt. Der Herr Jesus als Mensch hat gelernt. Also ich bekomme das in meinem Kopf nicht zusammen. Ja, der die Weisheit selber ist und auf diese Erde kommt als Mensch, er muss erst an Weisheit zunehmen. Das lesen wir nämlich in Lukas Kapitel 2, Vers 52. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Interessant, oder? Also wie schon gesagt, ich bekomme es nicht zusammen in meinem beschränkten Hirn, aber das steht da. Vielleicht könnte man nur sagen, naja, Weisheit ist Wissen, das umgesetzt wird ins Leben. Und genau das hat der Herr Jesus ja gemacht. Er hat das vollkommene Wissen. Und je älter er wurde, desto mehr hat er einfach umgesetzt. Aber ich denke, das ist nur eine schwache Erklärung. Der Herr Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Und in seiner Menschlichkeit lernt er. Er nimmt zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Und ich denke, das ist nicht umsonst uns überliefert. Denn der Herr Jesus, er würde wie wir, damit wir wie er werden können. In gewisser Weise natürlich. Der Herr Jesus würde so wie du, damit du wie er werden kannst. Und er hat dir ein Beispiel hinterlassen, dem du nacheifern kannst. Und eines dieser Beispiele haben wir hier vor uns. Wir müssen zunehmen an Weisheit. Und das, denke ich, ist eine Sache, wo wir manchmal Probleme haben. Das zuzugeben. Also wir wollen ja irgendwie dastehen als die Überflieger, die alles schon wissen. Also gerade vorher, wo der Bruder mir dieses Mikro gegeben hat, wollte mir erklären, wie das funktioniert. Was war meine Antwort? Ich weiß schon, wie es geht. Ja, das merkt man schon bei Kindern. Du willst ihnen was beibringen, von dem du denkst, das müssen sie erst noch lernen, aber sie denken, sie wissen es schon, ja. Ich weiß, ich habe schon jemand meinem Kind beigebracht, wie man einen Kuchen backt und Eier aufschlägt in die Schüssel rein, ja. Weiß ich schon. Kann ich selber machen. Aber manchmal wäre es doch besser gewesen, sie hätten erstmal nochmal zugeschaut und dann wäre vielleicht weniger Schale in der Schüssel gelandet und dann auch im Kuchen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann verhalten wir uns manchmal doch genauso als Erwachsene auch, oder? Winston Churchill hat mal gesagt, ich bin immer bereit zu lernen, aber ich lasse mich nicht gerne belehren. Wir brauchen Weisheit und Weisheit ist uns leider nicht in die Wiege gelegt worden. Und Weisheit kommt auch nicht immer mit dem Alter. Manchmal kommt das Alter auch ganz allein. Denk mal an alte Leute in der Bibel, wie zum Beispiel Abraham, der war schon alt, als er auf diesen Deal eingegangen ist mit seiner Frau und mit Hagar. Kluge Entscheidung? Hat heute noch Auswirkungen. Weisheit muss erworben werden. Und wenn wir Weisheit erwerben wollen, dann kommen wir am Lernen nicht vorbei. Und wir können natürlich lernen von Menschen. Der Herr Jesus hat hier gelernt von den Schriftgelehrten. Wir lernen von unseren Eltern natürlich auch, von Lehrern oder anderen, aber auch natürlich aus Gottes Wort. Fragen wir uns vielleicht, wie kann ich an Weisheit zunehmen? Ich denke, erster Schritt ist das, dass du zugeben musst, ich brauche Weisheit. Und da gibt es einen ganz tollen Vers, den kennt ihr vielleicht auch, in Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Ich finde den so schön. Da sagt Jakobus, wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wow. Das heißt, in jeder Lebenssituation, wo du sagst, jetzt weiß ich aber auch, wie das gehen soll, also, was machen wir jetzt? Und es kommt ja immer wieder mal vor. Wenn du Weisheit brauchst, was steht dir? Wie geht's weiter? Was sollst du tun? Ja, dann komm zu Gott. Und der wird dir sagen, ja, du Esel, Uli, da warst du letzte Woche schon da. Die gleiche Lektion habe ich dir schon mal beigebracht. Jetzt überleg mal, geh nochmal heim und überleg dir, wie das damals war. Was steht hier? Der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Ja, das finde ich schon schön, weil Vorwürfe gibt es ja doch oft zu machen, wenn man so mein Leben so anschaut. Man sagt, ja, eigentlich hätte ich es wissen müssen. Ja, eigentlich hätte ich wissen müssen, wie ich mich verhalte. Denn diese Lektion, da bin ich schon mal durchgegangen und Gott hat sich als treu erwiesen und das habe ich dabei gelernt. Nichts habe ich gelernt, ja. Ich komme schon wieder und sage, ich baue Weisheit. Aber Gott, er schlägt die Tür nicht zu, sondern er sagt, ich gebe dir willig, was möchtest du wissen? Na klar, die kommt nicht immer sofort, diese Antwort und diese Weisheit. Ja, manchmal muss man ein bisschen Geduld aufbringen und warten. Aber Gott sagt, ich gebe dir Weisheit. Wie kommuniziert Gott Weisheit? Natürlich, er kann Menschen verwenden, er kann irgendwie Ereignisse verwenden, aber er verwendet natürlich vor allem sein Wort, die Bibel. Und auch wenn das jetzt irgendwie abgedroschene Botschaft ist, wie war das vorher? Manchmal, wenn man was von hier vorne sagt, muss man was von hier vorne sagen, dann trägt es Wirkung, ja? Sagen wir es halt nochmal. Die Bibel ist Gottes Wort und die Quelle der Weisheit für unser Leben. In der Bibel lernst du zunächst einmal Gottes grundsätzliches Denken kennen. Ja, wie denkt er über Dinge? Wie tickt die Welt, wenn Gott auf die Welt schaut? Was hat er für Prinzipien aufgestellt? Wie sollen wir leben? Und interessanterweise spricht Gott durch die Bibel auch irgendwie immer wieder in unser persönliches Leben rein. Millionen von Christen auf der Welt lesen die Bibel und machen immer die gleiche Erfahrung. Ja, genau das ist das, was ich heute gerade jetzt gelesen habe. Das spricht mich wirklich an. Also, gehen wir wieder zurück zur Bibel. Sie ist wirklich die Quelle der Weisheit. Und bitte mir, dass Gott immer wieder uns auch das Wissen, die Informationen, einfach die Weisheit gibt, die wir brauchen, um leben zu können. Ja, was können wir noch machen, um an Weisheit zu wachsen? Wir können zum Beispiel, wenn wir die Bibel lesen, Notizen uns machen. Ab und zu mal nachschauen in einem Kommentar oder in einem Bibellexikon, wenn wir was nicht verstehen. Wir können während einer Predigt oder während Predigten Notizen machen. Wir könnten ein gutes Buch lesen zum Thema, das uns wirklich gerade betrifft. Wir könnten einen Kurs machen zu einem Thema. Wir könnten uns mit Menschen treffen, die in einem bestimmten Bereich mehr Erfahrung haben oder bestimmte Erfahrungen gesammelt haben, von denen wir lernen können. All das sind Dinge, wo wir Weisheit sammeln können, aber das Wichtigste ist, dass wir das, was wir auch gelernt haben von Gott, auch anwenden und umsetzen sollen in unserem Leben. Gott möchte keine geistlichen Wasserköpfe züchten. Der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat. Also da gibt's weise Leute hier schon in diesem Vers, die sind schon weise und die verstehen schon was, aber sie sollen diese Kenntnis mehren und weisen Rat erwerben. Der Herr Jesus hat es auch gemacht und wir sollen es ihm nachmachen. Sprüche, jetzt kommt ein ganz anderes Thema. Sprüche Kapitel 23, Vers 22, auch da wird man an den Herrn Jesus Christus erinnert. Sprüche 23, Vers 22. Jesus ehrte seine Eltern. Sprüche 23, Vers 22. Da heißt es, höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Nach dieser Begebenheit im Tempel suchen seine irdischen Eltern, die sich hier auf dieser Erde um ihn gekümmert haben, in Anführungszeichen, verzweifelt nach ihm, weil er sich nicht in der Reisegesellschaft befindet, und sie finden ihn im Tempel. Und dann kommt dieser bekannte Ausspruch, er muss in dem sein, was seines Vaters ist. Und danach heißt es in Lukas 2, Vers 51, er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Und das ist etwas Erstaunliches, der Herr Jesus, dem alles untertan ist, der alles gemacht hat, vor dem sich immer jedes Knie beugen wird, er war seinen Eltern untertan. Und das ist auch der Wunsch Gottes für andere Kinder. Ja. 2. Timotheus 3, Vers 2. Ein Kennzeichen der letzten Tage ist, dass Kinder ihren Eltern ungehorsam und undankbar sind. Naja, wir kommen nachher noch drauf, wie lange ich denn meine Eltern gehorsam sein muss. Aber Undankbarkeit, das ist etwas, was ich jetzt als Erwachsener auch gegenüber meinen Eltern haben könnte, ja. Also Kinder, die sich noch in der Obhut ihrer Eltern befinden, sie sollen gehorsam sein, sie sollen sich unterordnen. Das ist eine ganz wichtige Sache und im Buch der Sprüche spielt das ganze Thema auch eine wichtige Rolle. Aber noch ein zweites lernen wir vom Herrn Jesus. Als er älter geworden war, erwachsen war, hat Fürsorge den Platz von Gehorsam eingenommen. Denk mal an die letzten wahrscheinlich Minuten des Herrn Jesus Christus am Kreuz. Dann schaut er nach unten und wen sieht er? Er sieht seine Mutter und er sieht den Jünger, den Jesus lieb hatte. Wer war das? Johannes. Und was passiert da? Er sagt zu dieser Frau, zu seiner Mutter, siehe dein Sohn. Und er sagt zu Johannes, sieh deine Mutter. Und ich kann ja kein Griechisch, aber ich habe gelesen, dass diese Wortwahl oder das, was hier passiert, sowas wie bei einem Adoptionsverfahren ist, ja. Wenn da Eltern ihr Kind adoptieren, offiziell, ja. Schau mal, das ist jetzt, sind jetzt deine Eltern und das sind jetzt eure Kinder. Und genau das ist hier passiert. Der Herr Jesus war der sich offensichtlich um seine Mutter gekümmert hat. Wo ist Josef? Naja, wir wissen nicht, wo er genau ist. Wahrscheinlich ist er verstorben, wahrscheinlich war Maria Witwe. Auf jeden Fall wird nichts mehr von ihm gesagt. Aber Jesus hat sich hier um seine Mutter gekümmert und er hat dafür gesorgt, dass sie auch versorgt wird nach seinem Tode. Das ist eine ganz wichtige Sache. In 1. Mose 2, Vers 24 heißt es, darum wird dein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Also wir sollen Vater und Mutter verlassen, das ist ganz wichtig, dass eine Ehe gut funktionieren kann, aber trotzdem haben wir noch eine gewisse Verantwortung, oder? Das heißt nicht, dass wir jetzt mal alles machen müssen, was die Mutter oder Schwiegermutter sagt, ja? aber wir haben Verantwortung. Dankbarkeit und Wertschätzung. Hier heißt es, verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Ich muss da mal denken an ein Kinderbuch, das wir unsere Kinder vorgelesen haben, als sie noch klein waren. Es war, glaube ich, nicht von einem christlichen Verlag. Es war auf Englisch und es trägt im Deutschen auch den Titel Ich lieb dich für immer, und es war total rührend irgendwie. Ja? Kennt das jemand von euch? Da haben wir weinen müssen. Wir haben es unsere Kinder vorgelesen. Die haben nicht geweint, aber wir. Ja. Also, auf die Gefahr hin, ist eine gute Nachtgeschichte gewesen, dass er jetzt auch irgendwie einschlaft. Geht es um eine Mutter, die ihr neugeborenes Kind so in den Armen hält. Und sie singt ein Lied. Ich lieb dich für immer. Meine Liebe ist dein. Solange wie ich lebe, wirst du mein Kind sein. Und wiegt es so in den Schlaf. Und während dieses ganzen Buches, da sind schöne Bilder drin, also Kinder können da gut aufpassen, da begleitet man diese Mutter und dieses Kind durch das ganze Leben hindurch. Also das Kind wird irgendwie älter, 2, 3 Jahre alt, terrorisiert den ganzen Haushalt, schmeißt die Brille von der Mutter ins Klo und die Bücher vom Regal werden runtergeschmissen und so weiter und so weiter. Und die Mutter sagt, du bringst mich noch, du treibst mich zum hellen Wahnsinn, aber abends sieht man, wie sie ihr Kind in den Schlaf wiegt und immer dieses gleiche Lied singt. Ich liebe dich für immer, meine Liebe ist dein. Solange wie ich lebe, wirst du mein Kind sein. Das Kind ist ein Teenager, rebellisch, macht alles andere als das, was die Mutter möchte. Und abends schleicht sie sich ins Zimmer und singt immer wieder dieses gleiche Lied. Und irgendwann mal ist der Sohn erwachsen, er zieht aus ans andere Ende der Stadt und bekommt dann mal einen Anruf von seiner Mutter und sagt, du komm doch bitte vorbei, mir geht's nicht gut. Und er fährt durch die Stadt mit dem Auto, öffnet die Tür und er hört aus ihrem Zimmer, ihr wisst schon, dieses Lied, ich liebe dich für immer, meine Liebe ist dein. Aber sie hört auf und ist ziemlich schwach schon und am Schluss, und das ist der Punkt, wo wir dann geweint haben, sieht man, wie dieser Sohn seine gebrechliche Mutter in seinen Armen hält, sie in den Schlaf wiegt und dieses Lied singt. Ich liebe dich für immer, meine Liebe ist dein, solange wie ich lebe, wirst du meine Mutter sein. Es hat sich umgedreht plötzlich, oder? Also manchmal ist es ein bisschen eine seltsame Vorstellung, dass meine Mutter mir die Windeln gewechselt hat. Und dass ich völlig abhängig war von meinen Eltern. Mit allem, ja. Essen, Nahrung, Dach über den Kopf, Pflege, alles. Meine Mutter ist jetzt fast 80. Rüstige Frau, kommt gesund. Und doch merkt man, natürlich wird es jetzt einfach mehr, dass ich auch eine Verantwortung habe. Hier heißt es, verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Und wir wissen, es gibt Situationen, die sind nicht einfach, ja. Wenn Eltern krank sind, wenn man sich vom medizinischen Standpunkt her gar nicht so richtig um die Eltern kümmern kann und so weiter und so weiter. Und es gibt da kein Schema F. Aber eine Sache ist schon da, dass wir doch den Herrn bitten sollten, was ist heute meine Verantwortung gegenüber meinen Eltern? Wie möchtest du, dass ich ihnen Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüberbringe? Was ist meine Verantwortung, dass ich mich um sie sorgen muss und mich um sie kümmern muss? Damals, als unsere Kinder klein waren, haben wir mit Furcht und Zittern diese Aufgabe begonnen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wo wir mit Furcht und Zittern einfach vor den Herrn kommen. Herr, was ist meine Aufgabe? Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat. Und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Der Herr Jesus hat es uns vorgemacht. Schauen wir uns den dritten Vers an. Sprüche 28, Vers 7. Auch er erinnert mich an Jesus. Jesus gehorchte. In Sprüche 28, Vers 7 heißt es, wer das Gesetz befolgt, ist ein verständiger Sohn. Wer das Gesetz befolgt, ist ein verständiger Sohn. Und der Herr Jesus, er war ein solcher Sohn. Wir denken jetzt weniger an ihn als Sohn von Josef und Maria, sondern als Sohn seines himmlischen Vaters. Denk mal an diese Stelle im Philipperbrief Kapitel 2, dass der Herr Jesus gehorsam war, solange es ihm Freude gemacht hat. Er war gehorsam bis zum Tod. Das steht da. Gehorsam in allen Dingen. Als seine größten Feinde ihn einmal gefragt haben, oder er hat seine größten Feinde gefragt, wer von euch überführt mich einer Sünde? Ja, dann hat keiner was sagen können. Seine größten Feinde, ja. Der Jesus war immer gehorsam. Natürlich können wir diese Sündhaftigkeit jetzt nicht für uns beanspruchen, ja. Lesen wir im ersten Johannesbrief, wenn wir sagen würden, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wir sind niemals sündlos und doch sollte man, wie der Herr Jesus, immer danach trachten, Gott gehorsam zu sein. Das ihm Wohlgefällige zu tun, Johannes 8, Vers 29. Nicht um errettet zu werden. Ja, das wird schwierig, ja. Also wenn wir Gottes Gebote halten sollten, um errettet zu werden, dann sind wir auf dem verlorenen Pfad, ja. Ich sage immer, ich weiß nicht, ob das jetzt theologisch so richtig ist, aber es gibt zwei Wege zu Gott. Der im Alten Testament, tu dies und du wirst leben. Also halte alle Gebote perfekt und du kommst in den Himmel. Plan A. Plan B ist die Gerechtigkeit des Herrn Jesus, die er uns aus Gnade schenkt, weil er ein perfektes Leben geführt hat. Und trotzdem, das haben wir neulich letzte Woche in Memmingen bei so einem Bibelkurs durchdacht, sind die Gebote jetzt ganz unwichtig, wenn wir sie nicht brauchen, um errettet zu werden? Ja gut, sie geben schon eine gewisse Richtung an, oder? Was sind Gottes Maßstäbe? Und wie möchte Gott, dass wir leben? Was für Prinzipien gibt er uns? Und sie helfen uns, unser Leben nach Gottes Willen auszurichten. Und als ich so die Sprüche durchgelesen habe, dann denke ich, boah, das sind schon viele gute Ratschläge. Die müsste man sich alle aufschreiben. Aber die sind ja schon aufgeschrieben, ja? Aber das Problem ist nicht das Aufschreiben, sondern das Umsetzen. Das geht uns doch als Gläubige auch so. Ja, ich kann ja das ganze Gesetz und die ganzen Gebote und Anweisungen Gottes, das bringe ich ja gar nicht hin. Das sind zu viele Bälle in der Luft. Ja, wenn ihr heute versucht, irgendwie mal auf meine Zunge aufzupassen, dann sündige ich in Gedanken. Ja, auch wenn ich nichts Böses gesagt habe, ja. Und so weiter und so weiter. Und da gibt uns der Herr Jesus was ganz, ganz Wichtiges mit auf den Weg. Das lesen wir auch da vorne auf diesem Vers. Denn nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir selber aus unserer alten Natur, aus unserem Fleisch heraus, wir können überhaupt nichts, ja, was Gott irgendwie gefällt. Und das sagt der Herr Jesus auch im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 5. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und dann geht's weiter. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nur wenig tun. Aber ihr seht schon, ich habe eine komische Bibelübersetzung. Nichts. Ja, das stimmt doch geil, oder? Ohne Jesus kannst du doch schon einiges machen. Finde ich zumindest, oder? Also, ich denke jetzt gerade an einen netten Kollegen von mir. Das ist ein ganz netter Mann und total kompetent in dem, was er tut. Der macht einen ganzen Haufen für die Firma. Was machen wir jetzt mit dem Vers hier? Wir können nichts tun, was Gott irgendwie ehrt, was ihm Ehre bereitet, was er von uns möchte, was ihn verherrlicht. Wir können nichts für ihn tun, was wirklich Frucht ist für die Ewigkeit. Wir können einen ganzen Haufen ohne Gott machen. Aber das ist alles nichts, ja. Wir können sogar uns im Reich Gottes einbringen ohne Gott. also bei mir kommt das irgendwie, ich muss mal aufpassen, dass es so ist, ja, das ist was Automatisches, finde ich fast, ein Prozess, dass ich da immer reinkomme, jetzt mache ich irgendwas, aber nicht in Abhängigkeit von Gott. Aber nur dann, wenn wir wirklich bei dem Herrn Jesus sind, wenn wir sein Leben in uns leben lassen, wenn wir ihn sein Leben in uns leben lassen, dann können wir auch wirklich Frucht bringen für ihn. Dann können wir auch gehorsam sein, auch wenn es schwer ist, oder? Und manchmal ist Gehorsam schwer. Ich habe die Geschichte gelesen, also bei manchen Geschichten, die man so findet, da weiß man genau, ob sie wahr sind, aber zumindest die Rahmenbedingungen sind da und es ist eine tolle Geschichte, ich erzähle sie euch mal. Im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 war es wohl so, dass die Deutschen Paris belagert haben und auf einer Festungsanlage war so ein Kanonier stationiert. Ja, der hat so eine Kanone gehabt, weiß ich, mit was man geschossen hat, 1870-71. Und er hat da die Aufgabe gehabt, einen Bereich abzudecken in Paris, wo so ein Fluss war, wahrscheinlich war es die Seine. Und eines Tages kam ein General zu ihm, der praktisch diese ganze Truppe dort befehligt hat und hat mit seinem Fernglas runtergeschaut auf diesen Fluss. Und er sagt, Herr Kanonier, sehen Sie den Fluss dort unten und die Brücke? Ja, Herr General. Und sehen Sie das, die Hütte da bei dem Gebüsch neben der Brücke? Ja, die sehe ich auch, aber die Antwort kam ein bisschen zögernd von diesem Kanonier. Das ist ein Preußennest, sagt der General. Richten Sie Ihr Geschütz darauf und feuern Sie. Und der Kanonier errichtet sein Geschütz darauf und kurz danach feuert er. Getroffen, sagt der General. Und er schaut sich um und er sieht, wie dieser Mann weint. Mann, Sie haben getroffen, warum weinen Sie denn? Und er sagt, das war mein Haus. Alles das, was ich auf dieser Welt hatte. Das ist Gehorsam, oder? Das erinnert mich an Abraham, der seinen Sohn opfern soll. Und ich weiß nicht, ob ich so reagiert hätte wie Abraham, dass ich früh aufgestanden wäre und mich auf den Weg gemacht hätte. Das war Gehorsam. Ich weiß nicht, wo Gott gerade jetzt von dir Gehorsam fordert. Manchmal sind es ja nicht die großen Sachen im Leben, sondern eher die kleinen, unscheinbaren. Aber vielleicht gibt es gerade eine große Sache bei dir, ja? Irgendeine sündhafte Gewohnheit, wo Gott möchte, dass du sie ans Licht bringst, vor Gott und vor Menschen. Oder eine Beziehung, die nicht richtig ist. Also ich bin ja zum Glauben gekommen, der äußere Anlass war, weil meine Freundin Schluss gemacht hat. Warum hat die mit mir Schluss gemacht? Weil ich kein Christ bin. Ja, und was war der Anlass dafür? Jemand hat ihr ein Buch gegeben und da stand drin, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Und sie hat das Geschütz ausgerichtet. In dem Fall war es auf mich. Es ist ihr schwer gefallen. Aber es war genau richtig. Bist du bereit, dem Herrn Jesus gehorsam zu sein? Der Herr Jesus war gehorsam. Bis zum Tod. Und, jetzt kommen wir zum letzten Punkt für heute Morgen, der Herr Jesus war entschlossen. Sprüche 4, Vers 25. Da heißt es, lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Der Herr Jesus hat ein Ziel verfolgt und dieses Ziel hat er keinen einzigen Moment in seinem Leben aus den Augen verloren. Wir lesen von diesem Ziel in Markus Kapitel 10, Vers 45. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wir lesen im Alten Testament schon, wir haben heute schon ein paar Mal gehört aus dem Buch Jesaja, Jesaja 50, Vers 7, dass er sein Gesicht gemacht hat wie Kieselstein. Seltsam, aber irgendwie interessantes Bild, ja. Also er war entschlossen. Oder in Lukas Kapitel 9, Vers 51, er richtete sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen, weil er gewusst hat, dort wird er sein Werk vollenden. Und der Herr Jesus, er hat sich nicht abbringen lassen, ja, weder von seinen Feinden, die ihn verfolgen wollten, noch von irgendwelchen, vom Teufel, der ihn versucht hat in der Wüste, noch von den ganzen Leuten, die irgendwie Heilung von ihm erwartet haben und Hilfe erwartet haben, das war ja was Positives, auch das hat ihn nicht aufgehalten, er war entschlossen. Er hatte eine Mission, einen Auftrag und den hat er verfolgt bis zum Schluss. Also, Gott erwischt uns heute Morgen ja einfach so, wie wir sind, ja? Momentaufnahme. Was ist momentan dein Auftrag, wo du unterwegs bist? Wofür bist du gerade unterwegs? In deiner momentanen Lebensphase? Wir fragen uns ja manchmal, ja, meine Frau und ich, wo sind wir gerade unterwegs? Für was arbeiten wir? Wofür leben wir gerade, ja? Also vielleicht kommt dir in den Sinn, naja gut, oh, jetzt muss man schauen, dass man wieder Klopapier kriegt. Ja? Weil es könnte sein, dass wieder ein Lockdown kommt. Oder du sagst, ui, Verwahrgeld bei der Bank. Jetzt muss ich schauen, dass ich meine Moneten in Sicherheit bekomme. Zwischen 4-5% Inflationsrate. Uiuiuiui. Sicherheit. Oder vielleicht gibt es irgendwie ein Ziel, das du im Betrieb hast, in der Firma beruflich. Du möchtest anerkennen, du möchtest was aus deinem Leben machen. Wofür bist du gerade unterwegs? Naja, wir versuchen immer wieder, uns auszurichten auf diesen Moment, der sehr bald schon da sein wird, dass wir mal vor dem Herrn stehen werden und er wird auf eine wahrscheinlich ganz zarte Art und Weise von uns fordern, dass wir Rechenschaft geben für unser Leben. Und schön wäre es doch, wenn wir von ihm hören, wohlgetan, du treuer und guter Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Aber was ist Gottes Auftrag für uns wirklich? Der Jesus sagt immer, folge mir nach, oder? Das ist gar nicht so kompliziert. Was heißt das? Das heißt, dahin gehen, wohin er dich führt, oder? Naja, wohin führt er dich denn? Das ist sicherlich unterschiedlich. Ich weiß noch, wie ich mich so als Held gefühlt habe. Ich bin ja in Buxheim aufgewachsen. Ihr wisst ja, als Kempner, wo Buxheim ist, oder? Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, Buxheim jemals zu verlassen. Ja, ich habe dem Herrn alles gegeben. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie ans andere Ende der Welt muss, wo die Moskitos fliegen und wo man dann Malaria kriegt und alles Mögliche, ja? Und ich weiß nur, wie in einem Akt der Selbstverleugnung, ungefähr so 1-2 Jahre nach meiner Bekehrung, bei einem Spaziergang dem Herrn Buxheim hingelegt habe. Also meine Gegenwart in Buxheim, ja. Ein Jahr später war ich in Amerika dann. Am Ende gab es jetzt keine Moskitos oder so, aber die Frage ist, bist du heute noch bereit, das zu tun, was Jesus sagt? Ja, bei meiner Bekehrung habe ich das doch ihm gesagt. Ich weiß nicht, wann du dich zum Herrn Jesus bekehrt hast. Bei mir ist es schon einige Jährchen her. 1988 war arm wie eine Kirchenmaus, nichts gehabt. Freundin war weg, Studium war in Gefahr. Herr Jesus, nimm alles, den ganzen Scherbenhaufen. Ja, jetzt hat sich ein bisschen was verändert. Ich bin verheiratet, wir haben 2 Kinder, wir haben ein Haus. Ich fahre ein Dacia, nicht neidisch werden. Ja. Ich habe einen sicheren Job, also quasi unkündbar, kann man sagen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Ja. Und jetzt fragt dich der Herr, ja, bist du heute auch noch bereit, alles dir hinzulegen? Vorher war es ein Scherbenhaufen, den habe ich gern genommen. Boah, Ja, da gibt es schon ein paar so rationale Dinge, die mir durch den Kopf gehen, oder? Und immer wieder werden wir so herausgefordert, auf der Spur zu bleiben, ob wir auf der Spur bleiben wollen. Also von meiner Seite kommt die Versuchung immer, wie bei Adam, von Seiten meiner Frau. Die schaut nämlich oft in der Zeitung nach, ob es irgendwo was zu kaufen gibt. Und vor ein paar Jahren noch, als die Grundstückspreise noch gar nicht so hoch waren, da war da in der Nähe von Otto Beuren ein Gartengrundstück zu verkaufen. 90.000 Euro? Schnäppchen. Ja, Schnäppchen. Und aus zwei Gründen interessant. Erstens mal die Lage. Otto Beuren liegt in so einem Tal. Und wenn du auf den Berg hochgehst Richtung Westen, auf der Kuppe drauf liegt dieses Grundstück. Und du siehst in der Ferne das ganze Illertal, du siehst Memmingen und wenn du dich umdrehst, siehst du Otto Beuren. Herrliche Lage. Und zweitens, so ein spekulatives Unternehmen wäre es gewesen, außenrum waren lauter Häuser schon. Das selber war kein Baugrundstück, aber wahrscheinlich wäre es mal eins geworden. Und aus menschlicher Sicht, wir hätten es kaufen sollen. Aber wir haben damals gedacht, ist das unser Auftrag im Leben? Und das war hart, Schatz, gell? Meine Frau hat sogar die Frau, die das verkauft hat, besucht, gell? Wir haben gedacht, da musst du hochfahren, jede Woche zum Rasenmähen. Wir haben schon was, wo wir Rasen mähen können. Und irgendwie ist uns der Vers ins Sinn kommen, niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Es ist nicht falsch, Grundstücke zu kaufen, aber für uns war es zu diesem Zeitpunkt nicht richtig. Und ich glaube, immer wieder kommen wir an solche Situationen, wo der Herr dich fragt, was ist deine Mission? Ein guter Freund von mir hat mal zu mir gesagt, ich war noch gar nicht so lange gläubig, Peter, ich bin fest entschlossen, für den Herrn zu leben. Komme, was wolle. Ich lasse mich von nichts aufhalten, weder von Sünde, noch von Enttäuschung, noch von irgendwelchen Niederlagen. Und wenn ich nur noch ein einziges Glied meines Körpers bewegen könnte, ich möchte es für Jesus bewegen. Schön, oder? Und so Gemeinden wie wir rühmen uns ja, dass wir keine Liturgie haben, aber bei der Taufe haben wir eine, wenn wir jemanden taufen. Wir singen immer das gleiche Lied. Macht ihr das auch? Machen das christliche Gemeinden? Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Wir stehen alle auf und ich kriege immer Gänsehaut. Das ist so, wie wenn man eine Nationalhymne singt, ja? Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und ich denke mir manchmal, wirklich? Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Echt? Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück. Niemals zurück. Der Herr Jesus, für den war das so. Das Kreuz steht vor ihm, aber er hat nicht zurückgeblickt. Er ist diesen Weg gegangen, Gott sei Dank. Und der Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Ja, in den Sprüchen haben wir das gesehen, verschiedene Verse, wo wir sehen, er hat es ausgelebt, was im Buch der Sprüche aussteht, und er möchte, dass wir ihn nachahmen. Gott sei Dank müssen wir nicht mehr ans Kreuz gehen, das hat er schon für uns getan. Aber wir sollen gehorsam sein, wir sollen unsere Eltern ehren und wertschätzen, wir sollen zunehmen an Weisheit. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, Johannes 13, Vers 15, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Und das gilt sicher nicht nur für die Fußwaschung.